Wir haben uns im Mai 2014 gegründet als Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisation. Aktuell sieht der Stand so aus, dass wir etwa 450 Mitglieder haben, die sich auf etwa 40 Knäste in der Bundesrepublik verteilen. Und in etwa einem Dutzend Haftanstalten haben wir Sprecher, die dann innerhalb der Knäste ja die GGBO-Arbeit versuchen, im Rahmen dessen, was möglich ist, vor Ort zu koordinieren. Mehmet Aykol ist der Mitbegründer der GGBO, gleichzeitig unser Rechtssekretär. Also wir haben halt so eine gewisse zweifache Aufteilung, so den gewerkschaftspolitischen Part, also sprich vor allen Dingen die Verbindungslinien zu den Basisgewerkschaften und Einzelgewerkschaften des DGBs übernehme ich. Und Mehmet ist derjenige, der dann eher den gewerkschaftsrechtlichen Sektor bei uns übernommen hat, der vornehmlich dafür verantwortlich ist, dass wir beispielsweise Verfahren vor Strafvollzugskammern führen, um die Rechte der inhaftierten Mitglieder dann auch vor Ort gewahrt zu sehen. Mhm. Sieht es so aus, dass man mit selbst ins Visier der JVA-Leitung geraten ist, was sehr explizit mit seinem Gewerkschaftsengagement zu tun hat. Das Ultimatum sieht so aus. Also Mehmet, um das auch nochmal kurz vorzuschalten, ist ein Langzeitinhaftierter, der eine Mindestverbüßdauer von 22 Jahren vor sich hat. Von diesen 22 Jahren hat er 18,5 abgesessen. Mehmet befand sich bis vor kurzem in einer Phase, wo die ersten Vollzugslockerungen möglich waren. Das waren dann in der Regel begleitete Ausgänge bzw. Ausführungen. Das heißt dann, dass er beispielsweise seine Familie aufsuchen konnte. Also Mehmet ist auch Vater von 3 Kindern, allerdings in Begleitung mit 1 bis 2 Bediensteten. Diese erste Phase der Vollzugslockerung ist jetzt erstmal komplett gestrichen worden, weil ihm nachgesagt wird, dass er nicht mehr einschätzbar sei für die Anstaltsleitung, dass er sein gewerkschaftliches Engagement niederzulegen habe und sich auf sich selbst zu konzentrieren habe. Das ist sozusagen in Kurzform die Begründung. Bei den Inhaftierten sieht es so aus, dass im idealtypischen Falle in einem halbjährlichen Rhythmus sogenannte Vollzugsplankonferenzen stattfinden. Das sind dann so Gremien, wo beraten wird, was mit dem einzelnen Inhaftierten bzw. der Inhaftierten innerhalb des Vollzugs geschehen soll. Und dieser Vollzugsplan fiel aktuell sehr negativ aus, der dann unter anderem dieses einschneidende Moment in sich birgt, dass jedwede Vollzugslockerung erstmal komplett ad acta gelegt ist. Und diesen Angriff auf die Person Mehmet Aykol sehen wir auch in einem direkten Zusammenhang mit dem Versuch, unsere weitere Ausdehnung in den Knästen zu blockieren. Weil wir haben beispielsweise in der JVA Tegel einen aktuellen Organisierungsgrad innerhalb der GGBO von etwa 25% der Inhaftierten. Das sind über 200 Inhaftierte. Und es ist natürlich jetzt so aus Sicht der JVA-Leitung, in Anführungszeichen, an der Zeit, diesen weiteren Aufbauprozess in den Knästen Steine in den Weg zu legen. Und das wird aktuell und ganz konkret an Mehmet durchexerziert.
Du hast den Fall ja jetzt mal kurz zusammengefasst. Was ich allerdings komisch finde, ist, dass da jemand sich engagiert, jemand, der im Gefängnis ist und nicht so einen Zugang zur Gesellschaft hat, wie wir das gewohnt sind und eine Haftstrafe verbüßen muss. Und er versucht nun minimal an dieser Gesellschaft, die da draußen ist, zu partizipieren oder auch innerhalb der Gefängnismauern und wird jetzt auf diese Weise behandelt oder vielleicht auch erpresst. Welche anderen Fälle gibt es denn, die du vielleicht nennen könntest, in denen Menschen so gedroht wurde, weil sie sich eben gewerkschaftlich engagieren? Gibt's das?
Ja, also da ihr ja aus Halle an der Saale sendet, gibt es auch einen ganz konkreten Fall in der Justizvollzugsanstalt in Burg, nördlich von Magdeburg. Burg hat auch noch die Spezifik, das ist ein teilprivatisierter Knast, wo dann halt auch das interne Regime nochmal um einiges stärker einwirkt auf die Inhaftierten, gerade auch auf jene, die sich innerhalb der GGBO engagieren. Und unser dortiger Sprecher, der Patrick Rauchfuß, hat beispielsweise es zu Recht abgelehnt, für externe Unternehmen und Konzerne tätig zu sein. Gleichzeitig hat er allerdings angeboten, so für den ganzen reproduktiven Bereich innerhalb des Knastes, sei es nun in der Wäscherei, in der Küche, beziehungsweise als Hausarbeiter eingesetzt zu werden. Das ist wiederum von der Anstaltsleitung abgelehnt worden, weil das kann ja nicht sein, dass sozusagen ein Häftling selbst entscheidet, welchen Arbeitsplatz er für sich in Anspruch nehmen will. Das hat die konkrete Folge, dass Patrick von seinem Arbeitsplatz abgesetzt wurde, dass er keinen alternativen Arbeitsplatz bekommt. dass ihnen dadurch natürlich, auch wenn es halt ein sehr, sehr schmales Salär ist, diese etwa 200 Euro im Monat nicht zur Verfügung stehen, um beispielsweise den externen Einkauf Nahrungsmittel einzuholen. Und die weitere Sanktionsschraube sieht so aus, dass ihnen jetzt auch das Taschengeld von 30, 40 Euro gestrichen wurde, mit der weiteren Aussicht, dass er mittelfristig die Haftkosten selbst zu tragen hat. Und das heißt im Konkreten, dass dann etwa 450 Euro monatlich von ihm gefordert werden. Und da kann man dann absehen, das macht ein Inhaftierter einige wenige Monate. Und dann ist die Verschuldungsspirale, wenn er nicht eh schon da ist, dann sozusagen weiter im Laufen.
Du hattest ja vorhin schon ein paar Gründe angesprochen, warum eben die Justiz eure Arbeit behindert oder stört. Also das sind dann vor allem Gründe dafür, dass die Gefangenengewerkschaft sich nicht weiter ausbreiten soll. Wie sieht's denn mit dem legalen Status so einer Gewerkschaft aus, also dieser Gefangenengewerkschaft ganz speziell?
Ja, also wir sind im Grunde so strukturiert und organisiert wie jede herkömmliche Gewerkschaft. Also zum einen fokussieren wir auf das Grundgesetz, auf den Artikel 9 Absatz 3, sprich die Koalitionsfreiheit, was die Möglichkeit einräumt, Gewerkschaften zu gründen. Auch Inhaftierten steht dieses Grundrecht zu, das ist nicht ausgeklammert. Und der zweite Passus, auf den wir uns explizit beziehen, ist ein Paragraph im bürgerlichen Gesetzbuch, und zwar die Gründung sogenannter nicht rechtsfähiger, nicht eingetragener Vereine. Also auch beispielsweise die Einzelgewerkschaften des DGBs sind nicht rechtsfähige Vereine. Das hat einen traditionellen Gewerkschaftshintergrund, um durch diese Nichteintragung ins Register auch eine Staatsferne zu dokumentieren. Also da bewegen wir uns auf einem ganz normalen Feld, wie sich in einer gängigen Art und Weise Gewerkschaften strukturieren. Das ist legal, das ist formaljuristisch nicht angreifbar. Das, was allerdings natürlich innerhalb dieses Mikrokosmos Knastes neu ist, dass sich tatsächlich Inhaftierte im Rahmen der DGBO ihre eigenen Rechte formulieren, Sozialstandards durchgesetzt sehen wollen und einen selbstorganisierten Prozess hinter Gittern eingeleitet haben. Und nun sind ja dann Knäste in der Regel keine Orte der Bewegung, sondern eher der Fügung. Und damit scheint die JVA-Leitung offensichtlich ein akutes Problem zu haben.
Mit dem Fall von Mehmet Aykol, den du vorhin geschildert hast, ist ja vielleicht auch eine Art Willkür durch den Rechtsapparat, was da passiert. Wie schätzt du die Situation ein? Was könnten ihr da jetzt machen? Wie wollt ihr weiter vorgehen?
Also für uns ist auch ganz zentral, also wir sind keine pure Knastgewerkschaft. Also wir sind ganz bewusst innerhalb und außerhalb der Knäste organisiert, um halt auch dieses solidarische Band zwischen drinnen und draußen enger zu knüpfen. Und jetzt ist tatsächlich so diese Phase, wo sich dann herausstellt, welchen Faktor wir tatsächlich innerhalb und außerhalb des Knastes darstellen können. Und deshalb brauchen wir aus den Basisgewerkschaften, beispielsweise der Freien Arbeiterinnen-Union, FAU, oder den Wobblies, diesen Industrial Workers of the World, und natürlich auch aus dem Bereich der Einzelgewerkschaften des DGBs, primär Verdi, GEW, ganz konkrete Unterstützung, die darin aussehen kann, dass es Solidaritätserklärungen gibt, dass es ein Aufnehmen von Korrespondenzen gibt, dass versucht wird, innerhalb der einzelnen Gewerkschaften A, für unsere Kernforderungen mobil zu machen, gleichzeitig auch auf die vermutlich stärker werdenden Repressionsschübe innerhalb der Knäste gegenüber unseren Mitgliedern entsprechend aufzustehen förmlich. Wir wissen natürlich auch, dass wir als inhaftierte Beschäftigte jetzt keine große Lobby haben innerhalb der Gewerkschaften. Allerdings ist unser Ansatz derjenige, ob jetzt nun prekäre Arbeitsverhältnisse innerhalb oder außerhalb der Knäste existieren, das ist aus Gewerkschaftersicht erstmal völlig drittrangig. Es geht darum, diese zu skandalisieren und letztlich aufzuheben. Und wenn sich dann schon unter diesen extrem widrigen Bedingungen innerhalb der Knastanlagen Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen regen, dann ist das zu unterstützen und nicht zu ignorieren.
Gibt es denn eine Möglichkeit, euch von außerhalb zu unterstützen?
Ja, wir haben beispielsweise so Richtung Ende April, Anfang Mai einen bundesweiten Aktionstag vor, um diese Billiglöhnerei hinter Gittern zu thematisieren. Dort wird es in mehreren Städten der Bundesrepublik Kundgebungen, sei es nun vor JVAs geben, vor Landesjustizbehörden oder auch vor Firmenzentralen von Unternehmen, die in den Knästen produzieren lassen. Das ist ein ganz konkreter Aufhänger. Und der andere konkrete Aufhänger ist, wenn Menschen eh schon in Gewerkschaftsstrukturen aktiv sind, dass sie tatsächlich unser Projekt in die Diskussion draußen einfließen lassen und ganz simpel über unsere Homepage versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen Und ich bin ja dann auch derjenige, der aktuell durch die Bundesrepublik reist und diverse Veranstaltungen absolviert, um halt auch unser Spektrum draußen zu erweitern.